Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor ein paar Tagen brachte der Historiker Jürgen Zimmerer die Umbenennung des Robert-Koch-Instituts ins Gespräch. Man könne ein Institut nicht nach einem Mediziner benennen, der in Afrika Forschungen an Menschen vorgenommen hätten, die dann auch noch daran gestorben seien. Für Zimmerer ein ganz klarer Fall von Rassismus. Hier bei Fazit gab es dann auch noch eine Entgegnung. Alles richtig, was Zimmerer sagt, so der Medizinhistoriker Christoph Gradmann. Aber umbenennen? Nein.
Wenn es also um die Frage einer historischen Bewertung geht, dann muss man ja nicht nur gucken, sozusagen entspricht das unseren Maßstäben, sondern man muss auch die Frage stellen, war das nach den Maßstäben seiner eigenen Zeit zu beanstanden? Und da kommen mir einige Zweifel. Das rassistische Denkgebäude der kolonialen Menschenökonomie ist auch etwas, das er mit seinen Zeitgenossen teilt. Ob ihn das unbedingt zu unserem Vorbild macht, ist eine andere Frage.
Stichwort Vorbild. Thomas Macho ist Philosoph und Kulturwissenschaftler und hat sich mit unserem Verständnis von Vorbild und von Helden ausführlich beschäftigt. Wir sprachen vor der Sendung miteinander. Herr Macho, ist dieser Robert Koch jetzt ein Vorbild, ein Held oder ein Schwein, habe ich ihn gefragt.
Weder noch, er ist ein Vorbild in Bezug auf seine medizinischen Verdienste und das wird ja auch nicht bestritten. Und er hat sich, auch das bestreitet Gradmann ja nicht, in dem kolonialgeschichtlichen Kontext in Ostafrika eben nicht vorbildlich verhalten, sondern hat eben Dinge getan, die man auch nicht einfach nur aus dem historischen Kontext erklären kann. Rassismus bleibt Rassismus, ob man den nun sozusagen vor 100 Jahren oder eben vorgestern als Haltung ausdrückt.
Und was machen wir jetzt damit? Also ist so eine Forderung, ein Institut umzubenennen, weil wir jetzt quasi weiter sind mit unserer Erkenntnis oder mit unserer Sicht auf diesen Menschen Robert Koch, ist die berechtigt? Ist die angemessen?
Die Forderung ist vielleicht gar nicht so wichtig in Bezug auf den Vollzug einer Umbenennung, sondern eher in Bezug auf die Frage, ob und wie wir das kolonialgeschichtliche Erbe aufklären können, diskutieren können, denn das ist ja in vielen Bereichen noch gar nicht passiert. Wir sehen das ja auch an anderen Beispielen, etwa an den schwierigen und komplizierten Restitutionsdiskussionen. Die Kolonialgeschichte ist tatsächlich etwas, was ganz viele dunkle Seiten, historisch dunkle Seiten hat. Und die Aufarbeitung und Diskussion darum ist hoch sinnvoll. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass man, was ja auch Zimmerer nicht bestreitet, wahrscheinlich einen besseren Zeitpunkt finden könnte, um jetzt die Umbenennung dieses Instituts zu diskutieren. Das ist deshalb, glaube ich, ein bisschen fragwürdig, weil im Moment ohnehin die Virologen auf eine Art und Weise auch öffentlich angegriffen werden, die man nicht nachvollziehbar finden kann. Insofern ist es vielleicht kein sehr glücklicher Zeitpunkt, jetzt gerade diese Diskussion zu führen, weil man mit Beifall von der falschen Seite rechnen muss. Aber prinzipiell ist diese Diskussion wichtig und zwar vielleicht sogar wichtiger als die Umbenennung. Ich denke, wir haben nach der Wendezeit viele Erfahrungen damit gemacht, wie schnell etwa Straßen und Plätze umbenannt wurden. Und das war vermutlich nicht immer sinnvoll, weil die Diskussion dann unterblieben ist. Und eigentlich geht es in erinnerungspolitischer Hinsicht immer darum, auch diese Diskussionen führen zu können.
Und was macht das dann mit unserem Blick auf diese historischen Figuren? Also jenseits von einer Umbenennung. Würden Sie sagen, wir haben heute einen strengeren Blick, weil wir auch interessiert sind, die düsteren Ecken des Charakters oder deren Biografie auszuleuchten?
Wenn man sieht, dass diese moralisch bedenklichen Aspekte ja eben auch schon auf der Webseite des RKI auftauchen, dann kann man sagen, das ist nicht eine ganz neue Situation. Und dass Helden oder Vorbilder, je genauer man sie anschaut, natürlich auch Schattenseiten offenbaren, das ist auch eigentlich nicht neu. Das gilt schon für die griechische Mythologie und das ist in der Diskussion von Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts auch immer wieder herausgekommen. Ich denke an die Diskussion um John Fitzgerald Kennedy oder um die Mutter Teresa. Wir könnten eine Vielzahl von solchen Diskussionen anführen, die ja eben auch nicht gestern, sondern schon in vergangenen Jahrzehnten geführt wurden. Das heißt, das komplexere Bild eines Charakters macht ihn deshalb ja auch nicht unglaubwürdig und vorbilduntauglich. Es gibt allerdings, und da wird die Frage interessant, es gibt natürlich Grenzen. Es gibt Einsichten, die natürlich schwerer wiegen als andere. Mit Rassismus ist es schon ein bisschen komplizierter und schwieriger, dass man Menschen als Dinge, als Objekte behandelt. Das ist ein großes Problem. In einem Sammelband über die Geschichte der Menschenversuche, der 2008 herausgekommen ist, sind zwei kürzere Essays von Hans Jonas, dem großen Philosophen und Religionshistoriker, abgedruckt, in denen er in Bezug auf den Menschenversuch einfach sehr genaue Kriterien aufstellt, wann das eben akzeptabel ist und wann nicht. Und da würden die Kochschen Experimente eigentlich klar auf die Seite des Nicht-Akzeptablen fallen.
Und zwar zu jeder Zeit oder nur heute? Das war ja so die Frage, auch da die Behauptung von Herrn Gradmann.
Ja, das würde zu jeder Zeit gelten und das galt auch damals schon. Also die goldene Regel, die moralische Diskussion, die auch durch die Aufklärung ermöglicht und angefacht wurde, die war natürlich auch zum Anfang des 20. Jahrhunderts präsent. Jonas sagt eben ganz klar, alles ist möglich im Dienste sozusagen des medizinischen Fortschritts, aber die Grenze liegt da, wo Menschen erstens freiwillig sich dafür entscheiden müssen und zweitens informiert sein müssen. Also man muss sie darüber aufklären, dass das zum Beispiel gefährlich sein kann, Nebenwirkungen haben kann und so weiter. Etwa dieses Schlafkrankheitsmedikament, das Koch da zum Einsatz gebracht hat. Das ist einfach eine Grenze. Und von daher ist es nicht einfach nur die Frage, würden wir heute das beanstanden, sondern hätte es damals auch schon beanstanden müssen und nicht einfach tun können. Gleichzeitig finde ich die Diskussion und die Umbenennung sehr sinnvoll, weil sie eben diese kolonialgeschichtliche Aufklärung mit sich bringt, weil sie eine ganz wichtige erinnerungspolitische Etappe ausmacht. Und ich würde auch sagen, es ist viel besser, darüber lang zu diskutieren. Das ist vielleicht wichtiger als die Umbenennung selbst, weil dann nämlich auch Details sichtbar und bewertbar werden, die uns oft noch viel zu verborgen sind.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, lange diskutieren und mit offenem Ausgang, ja?
In gewisser Hinsicht mit offenem Ausgang. Ich habe in meiner Geburtsstadt Wien erlebt, wie lange man darüber diskutiert hat, ob man einen wichtigen Teil der Wiener Ringstraße nach einem deklariert antisemitischen Bürgermeister, Karl Luiger, benennen darf. Es hat dann irgendwann dazu geführt, dass man diesen Teil der Ringstraße umbenannt hat. Und das ist auch gut so. Es war aber auch sehr gut, dass man lang darüber diskutiert hat, weil da einfach auch Teile der Wiener Geschichte, die ja auch zur Vorgeschichte des Faschismus gehören, auf eine Weise sichtbar geworden sind, wie sie durch eine schnelle Umbenennungsaktion eben gar nicht sichtbar geworden wären.
Glauben Sie denn, dass wenn wir über solche Biografien diskutieren, dass das dazu führen könnte, dass wir zaghafter sind generell im Umgang von Vergebung von Namen für Institute und für Straßen?
Das glaube ich eigentlich gar nicht, dass wir zaghafter werden. Wir werden einfach manchmal genauer überlegen und das ist ja auch ganz wichtig. Also man kann ruhig sagen, da ohne Zaghaftigkeit Benennungen durchführen, aber man muss dann auch ohne Zaghaftigkeit darüber diskutieren können. Denn das ist ja das Wesen von Erinnerungspolitik, dass das ja nicht feststeht, auf eine langweilige Weise feststeht, wie das früher bei Straßennamen war, da stand halt irgendein Name und heute können wir uns relativ rasch Bewusstsein darüber verschaffen, wen dieser Name eigentlich bezeichnet. Und an vielen Straßenschildern gibt es auch inzwischen Informationen, die einen darüber aufklären, warum und aus welchen Gründen die Straße diesen Namen trägt und keinen anderen. Das ist sinnvoll.
Herr Machow, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Schwarz.